Ihr könnt es schon ein bisschen an der Musik erahnen, in dieser Folge wird es mehr oder weniger weihnachtlich, denn es geht um Weihnachtssongs oder um Weihnachtsplatten eher. Unser Kulturchef Peter Korfmacher nimmt die weihnachtlichen Jazzsongs und die Weihnachtsplatten in einem seiner Texte auseinander. Dieser erscheint am Samstag. Ich verlinke ihn natürlich in die Shownotes, wenn er denn rauskommt. Wir nehmen diese Folge nämlich am 1. Dezember auf. Und ich möchte mit ihm auch über die alljährlich wiederkehrenden Popsongs sprechen und darüber, was denn überhaupt einen guten Weihnachtssong ausmacht. Gibt es den überhaupt? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gjiva und vor mir sitzt, wie gesagt, Peter, dessen Opern, Konzert, Musikrezensionen ihr immer wieder auf lvz.de im E-Paper oder in Print lesen könnt. Peter, was macht denn einen guten Weihnachtssong aus? Gibt es da nicht ein Schema F bei jedem?
Das gibt es natürlich, aber wenn man nach Schema F verfährt, kommt nichts Gutes dabei raus. Beim Weihnachtssong nicht, beim Geburtstagssong nicht, beim Fußball-Fankurven-Song nicht, beim Klavierkonzert nicht. Also wenn man sich darauf einstellt, nach Schema F was gut zu machen, wird es Mist, ganz grundsätzlich.
Kannst du uns vielleicht auch erklären, was wirklich einen guten Song ausmacht, einen guten Weihnachtssong? Oder ist es einfach immer wirklich dieses Schema F, hören wir das immer und finden es entweder gut oder schlecht, halt je nachdem, wie der Geschmack ist?
Nein, ich glaube, dass ein guter Song erstmal Schemata beiseite fegt und spontan entsteht, sagen wir mal so. Also Erfolg ist natürlich planbar, aber Erfolg, der geplant ist, ist ein kurzfristiger Erfolg, weil das, was dabei rauskommt, absehbar ist. Und die wirklich guten Songs, ob das jetzt Weihnachtssongs sind oder nicht, an die wir uns erinnern, sind Geniestreiche. Und Geniestreiche sind eben nicht geplant, sondern das Ergebnis von auch Inspiration. Und danach setzt dann erst Technik ein, mit der Inspiration umzugehen und Handwerk. Aber wenn die Basis nicht stimmt, weil man von vornherein nur einen Hit setzen wollte, dann kommt da vielleicht ein Hit bei raus, aber das wird dann ein One-Hit-Wonder bleiben und das möchte wahrscheinlich niemand wirklich haben. Na gut, dafür verkauft es sich so gut. Ich möchte es nicht.
Welcher Song würde dir denn jetzt einfallen, so aus der Weihnachtszeit, der wirklich so vielleicht auch ein Geniestreich war? Gibt es überhaupt so einen Song? Oder weil ich denke gerade, ich rate alles durch, aber in meinem Kopf erklingen da wirklich einfach nur Glöckchen, wenn ich an Weihnachtssongs denke. Und ich bin ein Fan von Weihnachtssongs, muss man dazu sagen.
Das ist natürlich auch eine Frage des Klischees und wer es erfunden hat. Ich denke, je weiter man zurückgeht, desto mehr kann man die Glöckchen, die Kinderchöre, den Himmel voller Geigen vielleicht akzeptieren, weil es einfach State of the Art war. Und heute ist es eben einfach nur noch Klischee. Ich halte White Christmas für einen großartigen Song. Das stimmt einfach alles. Das ist ein jetzt kein übermäßig philosophischer, aber es ist ein schöner Text. Es ist eine sehr interessante Harmoniefolge. Es ist gut arrangiert und Bing Crosbys Stimme ist auch sensationell. Also da greift alles ineinander. Und solche Songs gibt es alle 10, 15 Jahre mal wieder. Bing Crosby hat diesen Weihnachtserfolg geplant. Also der ist ja nicht in weihnachtlichem Umfeld, sondern in im Südwesten der USA geschrieben worden bei 35 Grad. Und es ist trotzdem sehr einfühlsam geworden. Aber die meisten anderen Weihnachtssongs sind ja eigentlich gar keine. Also Wham, das ist kein Weihnachtssong. Ne? Das ist ein Song, der irgendwann von Weihnachten sozusagen aufgesogen wurde. Und so ging es vielen anderen auch. Deswegen würde ich sagen, die einfach passiert sind, sind fast immer die besseren.
Wham ist einfach passiert. Was meinst du damit?
Na, die haben ein Lied geschrieben, ein wirklich gutes Lied geschrieben, in dem Weihnachten eine gewisse Rolle spielt. Aber die haben das nicht von vornherein als Besinnlichkeits- und jetzt wird's unterm Tannenbaum gespielt und gehört, angelegt, sondern es ist davon losgelöst erstmal ein Hit geworden. Und dass der so mit Weihnachten verheiratet wurde, solche Beispiele gibt es in der Musikgeschichte noch mehr. Das ist zum Beispiel der Nussknacker. Da kommt Weihnachten auch drin vor, aber für die Leute gehört das zu Weihnachten. Warum? Das kann man da immer spielen. La Bohème, im zweiten Akt gibt's auch eine Weihnachtsszene, aber auch die Oper ist sozusagen von Weihnachten aufgesogen worden. Hänsel und Gretel von Humperdinck hat mit Weihnachten gar nichts zu tun. Da werden Kinder aufgegessen, also ist eigentlich auch gar nicht so feierlich der Vorgang. Aber das ist für viele die Weihnachtsoper. Vielleicht weil Weihnachten und Märchen zusammengehören für viele Leute. Aber das, was sozusagen von der magnetischen Kraft von Weihnachten angezogen wurde und hängen geblieben ist, das funktioniert immer. was man selber Weihnachten entgegenwirft, bleibt nicht immer am Tannenbaum hängen.
Du schreibst einen Text über diese Thematik, über Weihnachtssongs, vor allem im Jazz-Genre. Und dieser Text erscheint am Samstag. Wir nehmen am Donnerstag, den 1. Dezember auf. Ja, wie bewertest du denn diese Weihnachtssongs? Wie gehst du da vor?
Nee, es geht mir eigentlich gar nicht um Weihnachtssongs, sondern es geht mir um Weihnachtsplatten, Weihnachtsalben. Also es fängt ja jedes Jahr im Oktober an, dass der Markt überspült wird mit Heimsuchungen, weil wirklich jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist und noch seinen Namen buchstabieren singen kann, eine Weihnachts-CD in den Laden bringt, um damit noch ein bisschen Euros mitzunehmen. Und das, was da produziert wird, das zerfällt in drei Kategorien. Da gibt es die Weihnachtsklassik, klar, Weihnachtsoratorium von Bach und die musikalische Schlittenfahrt und all das wird immer wieder neu produziert, braucht kein Mensch, aber gut, mit Anstand und Würde ist das okay. Dann gibt es die Weihnachtsschlager, ganz kompliziertes Feld, wobei darunter durchaus auch sowas wie Bing Crosby mit White Christmas zählt, denn das ist natürlich ein Schlager, klar. Und es gibt die Weihnachtslieder. Und alle drei, die oft auch auf einem Album gemischt werden, sind sehr unterschiedlich zu bewerten. Weihnachtslieder zum Beispiel kann man fast überhaupt niemals von Konserve neu eingespielt ertragen. Die muss man selber singen. In der Kirche, das gehört auch zu selber singen, selbst wenn es da mit einem kleinen Ensemble gemacht wird. Aber du wirst kein Beispiel finden auf irgendeinem Album, einer neueren Produktion mit Stille Nacht, Heilige Nacht oder Silent Night oder wie auch immer es dann heißen mag, in welcher Sprache. Es ist immer unerträglich seifig durch 10 Zentner Kunsthall durch, mit Engelschören im Hintergrund. Die Glöckchen sind dabei, Harfen wahrscheinlich auch noch. Es ist widerlich, weil das ist der perfekte Weihnachtssong, um es so zu sagen. Es ist schlicht, es ist ein Geniestreich, es ist einfach gesetzt. Und alles, was man damit anstellt, um es ins Hier und Jetzt zu holen, macht es kaputt, weil von der Schlichtheit nichts übrig bleibt. Auch die Harmonik ist wirklich ganz, ganz simpel, eignet sich fast nicht dazu, es anzujatzen. Das wird immer aufgesetzt und macht den Song kaputt. Und das ist das Problem mit fast allen Weihnachtsliedern. Die ein bisschen mehr Tempo haben, also der Tannenbaum geht eher, weil man das so ein bisschen gegen das Metrum bürsten kann. Aber Stille Nacht, Heilige Nacht, ein bisschen Kopen, da geht man laufen, das ist schlimm. Ah, pfui, schüttelt mich, wenn ich nur dran denke. Bei den Weihnachtsschlagern ist es ein bisschen komplizierter, weil da sind eben immer mal wieder Treffer dabei. Aber wenn man einigermaßen aufmerksam sich die Neuveröffentlichungen anguckt, stellt man ja fest, dass neue Sachen fast nie mit dabei sind. Es gibt zwei Ausnahmen. Es hat jetzt Sarah Connor ein Weihnachtsalbum gemacht, das überraschenderweise ganz gut ist. Sie ist sich selber treu geblieben, was so mit Kunsthall und Glöckchen und Gestreich und Kinderchören im Hintergrund passiert, ist sehr dezent. Das klingt, ist eigentlich ein schönes, souliges Album geblieben. Die Texte sind zum Teil ein bisschen ironisch, zum Teil aber auch sentimental. Das darf an Weihnachten sein. Aber insgesamt ist das ganz gut geworden. Auch eigene Nummern sind auf der aktuellen Weihnachtsheimsuchung von DJ Ötzi. Da fällt einem allerdings da wirklich gar nichts mehr zu ein. Das ist rumpelig gereimte, einfältige Lebensweisheit. Da spielen Instrumente gar keine Rolle. Das ist alles von irgendeinem, der es mal wissen wollte, aus seinem Taschenrechner rausgeschüttelt worden, also aus der Soundkarte. Widerlich, schmierig produziert. Das ist sozusagen die prototypische Weihnachtsplatte. DJ Ötzi, Weihnachtsmemories, nee, Christmas Memories.
Damit ihr wisst, wovon Peter eigentlich spricht, spielen wir euch jetzt mal kurz einen Song von der neuen DJ Ötzi-Platte an.
Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, das traute hochheilige Paar.
Also kann ich zusammenfassen, dass wenn jemand wirklich was Originelles macht, also quasi Weihnachten für sich auch irgendwie interpretiert, würde ich jetzt mal so sagen, schöne Harmonien reinsetzt und eben trotzdem ein bisschen Weihnachtsschema, sowas wie Sentimentales, bisschen, ja, bisschen Weihnachtsstimmung mäßig, wie man so Besinnlichkeit und so weiter mit reinbringt, dann hat man schon ein ordentliches Ding. Kann man das so sagen?
Kann man. Muss man nicht zwangsläufig, aber kann man. Also es gibt ja ganz viele Instinkte, die Weihnachten anspricht. Was mit Erinnerungen an die Kindheit spielt, funktioniert fast immer. Diese Besinnlichkeitskiste funktioniert fast immer. Ich würde davor warnen, wenn man einen kommerziellen Schlager setzen will, allzu sehr die religiöse Karte zu spielen. Also das haben die Alten besser gemacht. Also man sollte sich nicht am Weihnachtsoratorium von Bach zu messen versuchen. Das geht fast immer in die Hose und landet dann beim neuen geistlichen Lied. Und das neue Geili ist fast so schlimm wie DJ Ötzi. Aber wenn man es nicht überzieht und wenn man vor allem dem Endprodukt nicht in jedem Ton das Kalkül anmerkt, sondern es ein bisschen eigenständig für sich musikalisch und textlich stehen kann, da ist schon viel gewonnen. Aber das wird nicht oft erreicht.
Wollen eigentlich Künstlerinnen und Künstler eher nur Kohle damit machen? Weil es funktioniert ja. Also ich denke, dass Weihnachtsplatten immer noch gut verkauft werden. Es ist irgendwie sehr kalkuliert, wie du ja auch gesagt hast, häufig. Und ich frage mich dann immer so, ja, zwar hat man irgendwo Freude dran, aber in diesem Jahr mache ich mir tatsächlich sehr häufig Gedanken darüber, wie viel Geld die damit eigentlich gescheffelt haben, was ja okay ist, aber ist es so eine Intention, was denkst du? Oder denkst du, da ist auch wirklich so ein menschlicher Drang dahinter, einfach anderen irgendwie so eine Freude auch zu bereiten, tatsächlich?
Also ich möchte nicht ausschließen, dass es das gibt, aber das ist wirklich eine sehr seltene Ausnahme. Also wenn man sich nur überlegt, wann die produziert werden, wenn das im Oktober, November spätestens auf den Markt geschmissen wird, dann ist das im Frühjahr, spätestens im Sommer produziert worden. Und da hat keiner von sich aus den Impuls, auch dieses Jahr mache ich aber meinen Mitmenschen mal eine Freude zu Weihnachten. Und wenn man sich darüber hinaus das Gros anguckt, das ist wirklich schnell zusammengedengeltes, zusammengeklopptes Backmaterial. Also Klassik-Weihnachtsplatten, die flattern die eigenen Kataloge, da geht ja fast niemand mehr für ins Studio. Was so in den letzten 15, 20 Jahren da erschienen ist, das ist fast alles, also Herbert von Karajans Weihnachten, da werden halt Nussknacker und Humperdinck und was sonst noch so zu Weihnachten gehört, Corelli Weihnachtskonzert, wird auf einer CD zusammengeschraubt und es kommt ein Schlitten aufs Titelbild und fertig ist die Laube, der Rest ist schon da und so wird wirklich sehr, sehr viel gemacht. Und also bei DJ Ötzi, der hat zwar auch zu Herzen gehende Dankesansprachen an seine zahlreichen Fans auf seinem Weihnachtsalbum drauf, aber da würde ich jetzt auch mal unterstellen, es geht ihm nicht um die Zwangsbeglückung der Menschheit, sondern ums eigene Konto und so. Wobei das ja auch legitim ist, ne? Also es ist ja deren
völlig,
Beruf und die haben es schwer genug gehabt, jetzt über die Corona-Zeit zu kommen und dass man dann mitnimmt, was mitzunehmen ist, halte ich für in Ordnung. Zumal die ganz große Kohle mit den Alben ja sowieso nicht mehr zu machen ist. Die Zeiten sind vorbei. Also das.
Ja, dafür gibt's ja Streamingdienste einfach, die jetzt sämtliche Sammlungen einfach drinne haben.
Ja, genau.
Und worüber man das hört dann.
Was übrigens auch eine Erfahrung ist, dass es bei den Streamingdiensten durchaus anständig kuratierte Weihnachtsplaylists gibt. Also es gibt dann immer wieder was, wo man da zwischendurch auf die Überspringen-Taste drücken muss. Aber also es sind schon schöne Sachen dabei. Und gerade bei den Jazz-Kollegen, wovon wir jetzt ein bisschen abgewichen sind, da gibt es einige, die gut Hörbares und richtig Schönes zum Thema beizutragen hatten. Also ein Klassiker ist Louis Armstrong, Cool Jule, eine hinreißende Platte, weil das auch ein bisschen augenzwinkernd ist. Da ist natürlich Kitsch drauf, aber der Kitsch kommt so ein bisschen mit runter, also mit hochgezogener Mundwinkel rüber. Also da habe ich sehr viel Freude dran. Oder nicht so ironisch, aber einfach nur gut gemacht ist Nils Landgren, der über Jahre Christmas This With My Friends gemacht hat. Da ist halt alles, was im Jazz Rang und Namen hat, mal mit ihm durchs Studio gelaufen. Zum Teil in sensationellen Arrangements, zum Teil, wenn er an die Klassik geht, ist das fast nicht verändert, nur das Instrumentarium ist ein bisschen anders. Natürlich auch kitschig, aber zu Herzen gehen kitschig und ihm glaube ich, dass er wirklich Spaß daran hat und das auch für sich, für die eigene Festhygiene gemacht hat, dass er diese Platten produziert hat. Also das kann man sich gut anhören.
Warum hast du denn diesen Text geschrieben?
Weihnachten und Musik gehören ja zusammen. Da wird niemand widersprechen. Und wenn man durch die Stadt läuft kann man dem nicht entgehen. Wenn man im Restaurant sitzt, kann man dem nicht entgehen. Man kann ihm an Straßenbahnhaltestellen nicht entgehen. Man kann auch zu Hause nicht entgehen, weil im Radio ist es ja auch. Also meine Erfahrung ist zumindest, dass egal wo ich bin und mit weihnachtlicher Musik konfrontiert werde, ist wirklich 95% von dem, was ich da höre, unerträglich. Und warum das eigentlich so ist, warum diese 95% sich so hartnäckig in unserem Umfeld verbreiten dürfen und die anderen 5% fast nicht vorkommen, das treibt mich halt um. Und ich glaube, die Welt wäre etwas besser, wenn die 95% ungespielt blieben. Und ich werde das nicht schaffen mit einem Text, aber wenn auch nur eine Playlist auf diesen Sondermüll verzichtet, dann habe ich schon ein gutes Gefühl danach.
Welche Künstlerinnen und Künstler haben denn noch keinen Weihnachtssong rausgebracht? Weißt du das? So, also ich habe mich das gefragt, aber wenn ich jetzt auch so durch die Popsongs gehe, dann denke ich mir, ja, eigentlich so hat jeder so mal was dazu beigetragen.
Ja, ich denke, wenn man in die Kategorie gehört, dass man noch keinen Weihnachtssong aufgenommen hat, gehört man auch nicht in die Kategorie, man ist besonders berühmt geworden, weil spätestens, wenn ich den ersten Hit hatte, steht mir die Marketingabteilung meines Plattenlabels auf den Füßen und sagt, oh, wir müssen mal eine Weihnachtsplatte machen. Also ich denke, dem kann man sich fast gar nicht entziehen. Also bei Gangster-Rappern bin ich jetzt nicht so sicher, aber das ist auch außerhalb meines Horizontes.
Du sagst ja, dass 95% von dem, was wir eigentlich so während der Weihnachtszeit hören, ist eigentlich unerträglich. Aber warum funktionieren die so gut? Also warum werden sie denn jedes Mal, jedes Jahr gespielt? Das habe ich mich im Vorfeld dieser Folge gefragt.
Ich glaube, weil gar nicht richtig hingehört wird. Deswegen sind die auch so überproduziert. Man läuft über den Weihnachtsmarkt und nimmt beim Vorbeischlendern an Lautsprechern ja nur Fetzen wahr. Und die sind so dick aufgetragen, dass man selbst, wenn man nur 3 Sekunden gleich hört, oh, das Jingle Bell. Oder, ach guck mal, Stille Nacht, Heilige Nacht. Selbst wenn man nur 3 Töne mitbekommt, rastet das ja sofort ein. Also das ist, Erik Satie hat Werke geschrieben, die nannte er selber Musik der Meublement, also möblierende Musik sozusagen. Das ist nicht zum Hinhören, sondern als Tapete. Und ich finde, diese Tapete konnte man ruhig abziehen. Also das hat auch die Würde der Musik nicht verdient, dass sie nur um da zu sein da ist. Ich glaube, das ist das entscheidende Problem, dass die Leute einfach nicht hinhören. Also vielleicht ist es ja auch kein Problem. Also wer sollte jemandem einen Vorwurf draus machen, dass er irgendwas in CD-Player tut und das ist dann da und man hört nicht hin. Aber ich finde es schade.
Oder auch einfach Spaß daran hat. Also beim Mitsingen tatsächlich, ne? Es sind ja sehr einfach gestrickte Songs, wenn man überlegt, so häufig.
Ja, wobei Songs ja grundsätzlich also eher simpel gestrickt sind. Wobei das Mitsingen dann schon wieder was anderes ist. Also die Weihnachtslieder, das sagte ich ja eben schon, gehören für mich selbst gesungen. Und gut, wenn man dann Unterstützung von DJ Ötzi braucht beim selber singen, nur zu. So, ja.
Was ist denn dein persönlicher Lieblingsweihnachtshit?
Weihnachtshit heißt dann das große, weite Feld, der Weihnachtsunterhaltungsmusik.
Ja, würde ich jetzt sagen. Oder was verbindest du vielleicht am ehesten mit Weihnachten? Welchen Song, welche Platte, auf die du dich dann auch freust jedes Mal, wenn du an Weihnachten denkst?
Ja, da bin ich schon so klassisch gestrickt. Das ist dann schon eher das Weihnachtsoratorium. Oder vielleicht noch mehr der Weihnachtsteil, also der erste Teil des Messias von Händel.
Okay.
Wozu übrigens das Halleluja nicht gehört, das gehört in die Ostergeschichte. Also Weihnachten sollte man nicht das Halleluja von Händel hören.
und jetzt mal, gibt es irgendwas Regionales eigentlich? So zur Weihnachtszeit von irgendeinem regionalen Künstler, Künstlerin, was man sich vielleicht anhören sollte oder was man vielleicht auch verschenken könnte.
Sebastian Bach hat ja lange in Leipzig gewirkt und hat das Weihnachtsoratorium geschrieben. Das ist schon sehr regional. Also ehrlich, regionale Unterhaltungskünstler habe ich nicht auf dem Radar. Da weiß ich jetzt nicht, was die an Weihnachtssitz gemacht haben. Zumindest bei mir, also die Prinzen beispielsweise haben nichts gemacht, was bei mir als unverzichtbar hingeblieben wäre.
Okay, dann danke dir für diese unterhaltende Folge, Peter.
Immer wieder gerne. Danke dir.
Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, mit Peter über Weihnachtssongs zu sprechen. Ich bin jetzt gespannt darüber, was denn euer Lieblingshit ist. Findet ihr Weihnachtsmusik überbewertet? Was mögt ihr daran, was nicht? Schreibt es uns doch an podcast@lvz.de. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche, egal was ihr hört. Und habt einen schönen zweiten Advent. Und bis zum nächsten Mal.